Mein Eindruck ist schon, dass wir Schritte nach vorne kommen. Ich habe auch den Eindruck, dass sich Abgeordnete, egal jetzt ob weiblich oder männlich, weniger häufig dafür entschuldigen, dass sie Kinder haben und deswegen nicht permanent präsent sein können. Also ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich mich am Anfang auch immer dafür entschuldigt habe, bis mich dann jemand darauf hingewiesen hat, es sei übrigens nichts, wofür man sich entschuldigen müsste, dass man Kinder hat. Und ich dann selber gemerkt habe, stimmt, das ist ja kein Fehler, sondern es ist etwas Schönes.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Franziska Brandner. Sie ist Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Bundestagsabgeordnete. Sie arbeitete vorher für eine UN-Frauenrechtsorganisation, die UNIFEM, und auch für die Bertelsmann Stiftung in Brüssel. Und sie ist Mitglied der Grünen, seit sie 15 ist. Ich bin auch Mitglied der Grünen, aber erst seit ich 60 bin. Also da haben wir eine bisschen andere Geschichte, aber wir sind beide in gleichen Partei. Das einfach aus Transparenzgründen hier allen mal vorweggeschickt. Liebe Frau Brandner, ich glaube, was wirklich viele Leute nicht wissen, ist, was ist genau die Aufgabe einer Staatssekretärin?
Herzlichen Dank erstmal für die Möglichkeit, heute hier mit Ihnen im Austausch zu sein und einen prima Podcast für Frauen in der Wirtschaft und starke Frauen für eine starke Wirtschaft. Es gibt ja nochmal eine Unterscheidung zwischen Staatssekretär und parlamentarischer Staatssekretär. In einem Ministerium gibt es eben verbeamtete Staatssekretäre, die in der Hierarchie der Verwaltung an der Spitze sitzen. Darüber ist dann eben der Minister, also die viel von Personal, Entscheidungen, inhaltlichen Vorbereitungen machen. Und dann gibt es die parlamentarischen Staatssekretäre. Die sind alle Abgeordnete, deswegen auch parlamentarische Staatssekretäre und binden sozusagen das Ministerium auch an den Bundestag, zum gewissen Grad auch nach Brüssel und nach außen. Das heißt, wir gehen in die Ausschüsse, wir verhandeln mit dem Parlament die Gesetze, die im Ministerium auch erarbeitet werden. Wir sind diejenigen, die im Zweifel auch bei öffentlichen Auftritten natürlich präsent sind, viel in der Fläche unterwegs sind, viele Unternehmen treffen in Bezug auf das Wirtschaftsministerium. Und es gibt aber keine definitive gesetzlich oder wie auch immer geartete vorgeschriebene Aufgabenbeschreibung, sondern de facto definiert das der Minister zusammen oder die Ministerin mit den jeweiligen Staatssekretären. Und bei uns im Ministerium ist es so, dass wir noch einzelne Themengebiete haben, für die wir dann eben aber auch federführend zuständig sind, also die wir dann auch komplett bearbeiten. Ich mache das zum Beispiel im Blick auf die Frage der Rohstoffe. Habe das jetzt bei der KI-Verordnung gemacht, die auf EU-Ebene verhandelt wurde. So hat dann jeder auch seine Aufgabengebiete, damit man hier sich nicht doppelt, sondern effizient gemeinsam arbeitet im Team.
Wie viele Staatssekretäre gibt es? Also wie viele parlamentarische und wie viele Verbeamtete?
Das hängt von Ministerium zu Ministerium.
Ah, okay.
Das ist immer unterschiedlich. Im Vizekanzleramt gibt es zum Beispiel immer noch mal eine Extrastelle, die diese auch Koordinierungsrolle hat. Bei uns im Ministerium sind wir 3 parlamentarische Staatssekretäre und 4 Beamtete. Und das liegt aber auch zum Beispiel damit zusammen, dass wir sehr viele Ausschüsse zu betreuen haben, weil das Ministerium auch eine breite Abdeckung von Themen hat.
Ja, da komme ich später zu, weil ich bin ganz fasziniert, was für Themen Sie abdecken und wie man das schafft, auch in der Vorbereitung und so. Aber vielleicht erstmal, ist das jetzt Ihr Wunschberuf?
Also ich bin sehr happy, dass ich an einer Stelle arbeiten kann und meine Kraft einsetzen kann, wo ich an Themen arbeite, die ich schon lange bearbeite, die mir sehr wichtig sind, wie die technologische Souveränität Europas, wie eine stärkere Wirtschaftssicherheit, wie eine stärkere Innovationsoffenheit und Innovationskraft Europas und Deutschlands. Das sind Themen, die ich lange bearbeite und an denen ich jetzt in Exekutiv sozusagen Position arbeiten kann. Und das ist eine große Freude. Und von daher, es ist für mich wirklich jeden Tag natürlich sehr viel Arbeit, aber auch eine große Freude.
Und das Thema Impact, also Einflussnahme, also wirklich etwas tun, wo man denkt, okay, ich führe das weiter, ich kann etwas gestalten, ich kann etwas bewegen. Das ist auch der Treiber, ja?
Ja, klar. Sonst würde ich, also Sie haben mich ja kurz vorgestellt, ich habe auch sehr international schon gelebt, an unterschiedlichen Universitäten studiert, promoviert. Ich überprüfe für mich immer wieder, ob ich dort, wo ich in meiner Position gerade bin, auch den größten Impact haben kann. Also, dass ich dort wirklich einen Unterschied mache, dass es sich lohnt, dass ich meine Kraft dafür hergebe. Wenn ich den Eindruck haben sollte, das ist gerade nicht mehr der Fall, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder was anderes machen. Aber momentan ist mein Eindruck, dass ich hier eben wirklich etwas zum Positiven bewegen kann, dass ich Deutschland modernisieren kann, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass gute Prozesse laufen, dass wir uns eben am Ende sicherer, moderner, innovativer als Deutschland in Europa auch befinden. Das sind die Ziele, die mich eben treiben. Und momentan ist mein Eindruck, ich kann da einen positiven Impact machen.
Also Sie waren sehr, sehr viel international unterwegs, schon gleich nach dem Abi in Tel Aviv und in Washington für die Heinrich-Böll-Stiftung. Kam danach dann die Entscheidung, ich möchte in die Politik gehen, weil Sie dann Politikwissenschaft studiert haben? Oder war das eigentlich schon vorher klar, weil Sie gesagt haben, ey, also ich bin Mitglied bei den Grünen, seit ich 15 bin, ich brenne für das Thema und ich möchte über Politik was gestalten?
Nee, das war eigentlich eher andersrum. Also ich war ja als Teenie sehr aktiv und habe bei uns in meiner Region, wo ich aufgewachsen bin, in Freiburg, sehr viel gemacht. War dann im Landesvorstand der Grünen Jugend, im Bundesvorstand der Grünen Jugend, damals zu der Wahl 98, das war noch die Kohl-Abwahl-Kampagne, und habe dann eben sehr bewusst mich entschieden, nach dem Abitur erstmal ins Ausland zu gehen, weil ich gesagt habe, ich möchte eben nicht nur Politik und nicht direkt in die Politik gehen, sondern möchte was von der Welt sehen, möchte was studieren und habe dann unterschiedliche Sachen ausprobiert. Wissenschaft, habe gemerkt, ist nicht vielleicht nicht ganz meins, obwohl ich sehr gerne lehre und unterrichte. Das hat mir viel Freude gemacht. War dann beim Think Tank, da habe ich aber auch gemerkt, eigentlich möchte ich nicht nur beraten, sondern möchte selber machen. Und bin darüber dann eigentlich wieder zu dem Entschluss gekommen, doch in die aktive Politik selber einzusteigen. Also es war eigentlich der Schritt, nach draußen zu gehen, war der Schritt, eben nicht aktiv Politik zu machen. Aber klar bin ich ein politisch denkender Mensch durch und durch und das eben seit sehr frühen Jahren.
Sie haben dadurch durch Ihre Auslandsaußenthalte ja auch die unterschiedlichen Länder kennengelernt. Also Sie waren in Paris, Sie waren in New York, glaube ich. Wir haben eben schon über Tel Aviv und Washington gesprochen. Wie unterschiedlich ist Deutschland? Also ich habe immer den Eindruck, wir sind nicht sehr durchlässig. Also ich komme ja aus der Wirtschaft. Und wie kommt man dann in die Politik oder geht man von der Politik in die Wirtschaft? Da wird ja häufig auch gesagt, oh, das ist ganz schlecht. Also gerade wenn Politiker dann hinterher in die Wirtschaft gehen. Das ist in Frankreich doch zum Beispiel ganz anders. Ich glaube, in den USA auch. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
Es ist sowohl in Frankreich als auch in den USA anders. Es ist übrigens durchlässig in alle Richtungen, auch Richtung Wissenschaft.
Wissenschaft, ja.
Das, also es ist Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, zivilgesellschaftliche Akteure auch. Es gibt einfach eine sehr große Durchlässigkeit und auch dadurch auch einen großen Wissenstransfer. Ich finde das per se sehr positiv und natürlich muss man da Compliance-Regeln auch einziehen und klarstellen, dass es nicht am Ende in der Klüngelei und Korruption ausartet. Aber per se finde ich das etwas sehr Positives und habe es immer etwas bereut, dass wir das in Deutschland nicht in der gleichen Art haben, dass es eben diese Durchlässigkeit gibt, die eben sehr viel Transfer von Wissen auch bedeutet, wenn man einfach mal in einem Unternehmen war, man das nachher in einem Ministerium anders sieht, wenn man im Ministerium war, in der Wissenschaft es anders sieht. Und dass wir da sehr getrennte Systeme haben. Und sowohl in den USA als auch in Frankreich bilden ja die Studiengänge für jeweils die drei Wege gemeinsam häufig vor. Und der Transfer ist dadurch schon wesentlich offener und, wie ich finde, auch besser.
Ja. Ich glaube auch. Ich hatte mal mit Katrin Suder, die ja auch mal Staatssekretärin war, mal die Überlegung, dass man doch von allen DAX-Unternehmen und den Verbänden immer Leute für eine Legislaturperiode aus der Wirtschaft in die Politik schickt, die dann aber eine Rückkehrmöglichkeit haben. Denn das ist ja tatsächlich ein Thema, auch vielleicht für Sie ein Thema. Also wenn jetzt die nächste Regierung anders aussieht, dann steht man erstmal ohne Job da, oder?
Also ohne Job weiß ich nicht. Ich werde weiter antreten als Abgeordnete und jetzt wäre ich erstmal noch ganz optimistisch,
dass
ich
auch
wiedergewählt würde. Aber natürlich ist es so, wenn die Fragen dann aufkommen, wie geht man eben mal in die Wirtschaft und danach auch wieder zurück? Wie gesagt, da gibt es Compliance-Regeln, da muss man sich auch strikt dran halten. Also man kann nicht jetzt in dem Bereich, in dem man gerade war, danach sofort in der Wirtschaft die Verantwortung übernehmen für den gleichen Themenbereich. Also das fände ich auch nicht korrekt. Aber es gibt ja viele Bereiche, in denen man arbeiten kann. Und andererseits aus der Wirtschaft heraus, ja, wenn ich jetzt, was ich weiß, nur Auto mache, sollte ich vielleicht nicht direkt in die Autoabteilung im Ministerium wechseln. Aber es gibt ja genügend andere Bereiche, wo man sein Wissen einbringen kann. Und von daher ist es für mich man muss schon auch klar schauen, dass es am Ende nicht ausgenutzt wird für unterschiedliche Interessen. Aber mehr Durchlässigkeit würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Okay. Wir haben eben schon über das Thema Einflussnahme gesprochen, was ja bei Frauen manchmal kritisch gesehen wird. Ich habe das auch als Frage häufiger bekommen. Wollen Sie dann Macht haben?
Klar.
Und mit Frauen wird, ja, ich habe das auch gesagt. Aber ich finde es schon spannend, dass das häufig so negativ konnotiert wird. Ne? Wie ich gesagt habe, wenn man Macht hat, kann man was bewegen. Und wenn man keine Macht hat, ist man ohnmächtig. Das heißt, andere bewegen etwas für einen. Und deswegen plädiere ich immer für alle Frauen zu sagen, Macht ist was Gutes. Du musst was Gutes daraus machen. Okay, damit haben Sie die Frage aber klar beantwortet. Also ja, ich will schon Macht haben.
Ja, natürlich. Die Frage ist immer, wofür setzt man sie ein und wofür möchte man die Macht haben? Das ist ja nicht für mich ein Selbstzweck. Also ich möchte nicht Macht haben, um mächtig zu sein, sondern um besser meine Ziele erreichen zu können. Und dafür, wie Sie sagen, müssen Menschen sich zusammentun und gemeinsam dadurch Macht entwickeln. Und die kann man dann auch ausüben.
Nun wird, das ist auch so ein Frauenthema, über Sie dann manchmal gesagt, okay, die Frau Brandner, die ist eine harte Verhandlerin, wenig einfühlsam, ist ja auch so häufig das Thema. Wie werden Frauen wahrgenommen? Ist das für einen Mann ein Kompliment? Ist das für Frauen nicht unbedingt eins? Wie gehen Sie mit diesen Themen, diesen Zuschreibungen um?
Ja, ich finde es auch immer interessant, sie zu lesen und denke auch immer, wie wäre das jetzt bei einem Mann mit einem ähnlichen Verhandlungsstil, würde man wahrscheinlich einfach nur schreiben, sehr durchsetzungsstark. Und dann denke ich auch immer, ach ja, wir sind da noch nicht, aber wir kommen da bestimmt irgendwann hin, dass man das ähnlich zuschreibt. Man kriegt natürlich auch immer häufig ist irgendwie, gibt nicht nach, ist anstrengend und das sind dann die Sachen, wo ich dann merke, ja, ja gut, bei einem Mann würde man nicht sagen, irgendwie die lässt nicht locker und ist anstrengend, sondern man würde eben sagen, durchsetzungsstark.
Ja, ja.
Und das finde ich ist schon noch häufig, dass Frauen dann eben immer eher als schwierig, als anstrengend bezeichnet werden. Es gab jetzt so ein schönes Zitat, wo gesagt wurde, es ist leicht als Frau als anstrengend zu gelten, deswegen sind wir auch so viele, die anstrengend sind. Und dachte, da ist auch wieder was dran, ja.
Ja, und es wäre ja umgedreht jetzt auch nicht gut. Also ich meine, ich habe ja als Finanzchefin auch verhandelt. Wenn man keine gute Verhandlerin ist, dann kriegt man auch keine guten Kompromisse oder gute Resultate zustande. Und dann wird man als zu weich und zu freundlich beschrieben. Ne? Ein Chef hat mal zu mir gesagt, Sie sind zu nett. Wo ich gesagt habe, naja, also nur weil ich dann Menschen nicht antreten lasse Freitagabend um 20 Uhr, mache ich trotzdem klar, was ich will. Und wenn ich mich durchsetze, dann ist es doch okay. Aber das war dann wieder, nee, Sie sind zu nett. Das war auch nicht gut. Ne?
Nee, ich bin ja auch eine ausgebildete Mediatorin.
Okay.
Habe deswegen auch einfach viele Verhandlungsprinzipien auch gelernt. Also gar nicht damals mit Blick auf politische Aushandlungsprozesse. Aber natürlich kommt mir das zugute. Und das sind ja eigentlich eher die softeren Verhandlungsskills. Also es gibt ja noch wesentlich härtere Verhandlungsmethoden und Praktiken. Aber natürlich habe ich viel dadurch gesehen und weiß auch, wie man sich nicht verarschen lässt und wo man einfach aufpassen muss, dass man nicht über den Tisch gezogen wird. Und und natürlich ist der Faktor Zeit. Man lässt etwas einfach laufen und aussitzen. Einer der Verhandlungstaktiken ist. Und da muss man eben selber immer hinten dran bleiben und aufpassen, dass es nicht einfach ausgesessen wird. Und das sind die Momente, wo man dann, wenn man als Frau ist und immer nachhakt, als vielleicht anstrengend und nervig wahrgenommen wird und andere einfach, aber es natürlich eigentlich nur ärgerlich ist, dass die Verhandlungsstrategie nicht aufgeht.
Ja, ich habe dann auch manchmal so Sprüche, also wenn man nochmal nachhakt, ne, und ich glaube, Frauen tun das häufiger. Sie sagen, nee, das war kein Argument. Ich habe es noch nicht verstanden. Erklär es mir nochmal. Wo wirklich auch Vorstandskollegen von mir die Augen verdreht haben. aber wo man dranbleiben muss. Ja, was verhandeln Sie? Mit wem verhandeln Sie? Innerhalb der Koalition oder mit der Industrie?
Ich verhandle sowohl innerhalb der Koalition, mit dem Parlament, auch mit viel, mit der Europäischen Kommission, mit europäischen Mitgliedstaaten, mit dem Europäischen Parlament. Das sind ja meistens mehr Ebenenverhandlungen. Also jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel KI-Verordnung, Europäische Künstliche Intelligenz-Verordnung. Da war das, wir mussten es, also schon komplex, weil eine Co-Federführung innerhalb der Bundesregierung, also eine Co-Verantwortlichkeit zwischen dem Justizministerium und unserem Ministerium. Da muss man hier eine gemeinsame Position finden, dann im Ressortkreis, Verkehrsministerium, Innenministerium, noch andere Ministerien, die da auch relevante Positionen haben, Umwelt- und Verbraucherschutz, Verteidigung, alle zusammen zu einer deutschen Position zu bringen. Dann in Brüssel das Einbringen in die Verhandlungen erstmal im Rat für die mitgliedstaatliche Positionierung. Und wenn die gefestigt ist, geht es ja in die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament. Dann hat man eben auch noch viel zu tun mit dem Europäischen Parlament, mit den Abgeordneten dort, weiterhin mit den anderen Mitgliedstaaten, mit der Ratspräsidentschaft, mit der Kommission. Und dann muss man immer wieder zwischendurch zurückgehen zu seinen eigenen Ressorts, zu dem Co-Federführer, zum Parlament, auch zu den Abgeordneten. Und natürlich in dem ganzen Prozess den permanenten Austausch auch mit der Industrie, also mit den Unternehmen, als auch mit den Verbänden, Verbraucherschutzverbänden etc. Das heißt, das ist ein wirklich auf mehreren Ebenen und das ist auch immer so ein Jonglieren. Ja, man muss da mit mehreren Ebenen, man muss da klug strategisch vorgehen, sich die Partner da auch europäisch suchen, um am Ende die Position durchzubekommen. Und also mir macht das große Freude. Es ist eine,
ich sehe Ihnen das an, ja.
Es ist eine, wirklich, sich so das zu überlegen, welche Schritte gehe ich, wo mache ich welche Allianz. Das ist ein großes Schachbrett, aber es macht viel Spaß.
Aber es ist natürlich auch wirklich etwas, und da kommen wir auch zum Thema Kommunikation, was man schwer vermitteln kann. Ja, wenn man sagt, okay, das grüne Parteiprogramm sagt Folgendes, und dann macht man Kompromisse, die man machen muss, weil man auf den sehr unterschiedlichen Ebenen, die Sie gerade geschildert haben, natürlich sagen muss, sonst kriegen wir gar keine Einigung, sonst müssten wir in der Opposition bleiben. Aber das dann zu vermitteln, sowohl der Gesamtgesellschaft als auch vielleicht der grünen Basis, das ist dann ja auch schwierig. Und da sind wir so beim Thema Kommunikation, wo man derzeit ja sagt, oh, die Kommunikation läuft nicht wirklich gut. Oder ist bisher nicht wirklich gut gelaufen, der Ampel, vielleicht auch bestimmter Vorhaben? Oder sehen Sie es anders? Also weil der Punkt ist, es wurde viel erreicht, aber keiner merkt's. Bei Herrn Biden scheint es ja so ähnlich zu sein, ne? Dass man sagt, also eigentlich was ist eine sehr erfolgreiche Präsidentschaft, wenn man die Ergebnisse anschaut. Aber alle schwärmen für Obama und nicht für Biden. Den dazwischen lasse ich jetzt mal raus.
Also inhaltlich sehe ich es wie Sie, dass wir durchaus viel erreichen und auch modernisieren. Vieles von dem, was vielleicht erst ankommt im Sinne von ist spürbar, ja, mit einem zeitlichen Verzug und die Kommunikation geprägt ist durch den Streit bei einzelnen Dossiers. Und dadurch, dass natürlich innerhalb der Regierung viel gestritten wird, geht auch viel Kommunikationsraum dorthin und viel eigene Zeit zu kommunizieren wird auch darauf verwendet. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die das Bild so schlecht machen von der Koalition und der Regierung. Und ich hoffe, dass wir deswegen alle jetzt auch die Verantwortung haben, hier eben anders unsere Zeit auch aufzuteilen und mehr darauf auch zu verwenden, das, was ja gut läuft und was wir vorangebracht haben, zu kommunizieren und dafür auch Raum, Zeit auch zu nutzen. Und zu der Frage, wie kann man so einen komplexen Gesetzgebungsprozess auch kommunizieren? Und Kompromisse kommunizieren. Ich bin ja jemand, der immer und auch schon übrigens als Opposition, als Oppositionspolitikerin für Kompromisse argumentiert hat. Ja, weil Demokratie ist Kompromiss inhärent. Demokratie ist ja nicht, ich habe eine Meinung und die setzt sich durch. Und wenn sich meine Meinung nicht durchsetzt, ist es keine Demokratie mehr. Das ist ja ein sehr primitives Demokratieverständnis. Ja, und ich glaube, wir müssen uns das auch immer wieder daran erinnern, was Demokratie ist. Und dass das eben komplexe Aushandlungsprozesse sind, die auf europäischer Ebene dann natürlich nochmal um einen Komplexitätsgrad ergänzt werden. Aber dass die Alternativen dazu, gerade auf europäischer Ebene, ja das Austragen der Konflikte irgendwann auf dem Schlachtfeld sind, was ja keiner haben will. Und trotzdem versuche ich immer, es dann an Beispielen klar zu machen. Bei der KI-Verordnung, um dabei zu bleiben, haben wir dann zum Beispiel ein Thema immer mal wieder auch öffentlich mitkommentiert und argumentiert, was viele Menschen nachvollziehen können. biometrische Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Mhm. Ja, also kann sich jeder vorstellen, er sitzt vor seinem Computer, da ist die Kamera an, die Gesichtsausdrücke werden gefilmt, aufgenommen und dann durch eine KI-Brille gelesen, gleichzeitig mit dem, welche E-Mails wurden eigentlich gerade aufgemacht. Ja. Das sind alles Möglichkeiten, die KI bietet. Wo wir als Staat uns entscheiden müssen, wollen wir das eigentlich als Gesellschaft entscheiden müssen, ist ein super Business, kann man gut viel Geld mit verdienen, aber wollen wir eigentlich so arbeiten und so leben? Das sind so ganz konkrete Beispiele, an denen man dann klar machen kann, das ist übrigens das, worüber verhandelt wird. Oder die Frage Urheberrechte. Ja, also wenn Musiker, wenn Schriftstellerinnen ihre Texte schreiben und die speisen ja die KI, was passiert eigentlich dann damit, wenn dann ein Bild ausgespuckt wird und sich das auf einem Bild eines Künstlers aufbaut? Das sind ja ganz konkrete Fragen, wo natürlich die KI-Hersteller erstmal selber sagen, das gehört dann alles uns, das Geld. Und die Urheber sagen, naja, was sind, baut ja auf meinen Ideen und Gedanken und Kreativität auf, was kriege ich eigentlich dafür? Und solche Aushandlungsprozesse, finde ich, kann man schon dann auch nochmal klar darstellen und sagen, hier gibt es einfach unterschiedliche Interessen, die sind jeweils legitim. Und die Aufgabe von Politik ist, sie in einen guten Zusammenhang zu bringen, in ein gutes Zusammenwirken. Und natürlich ist das dann eben nie komplett die Position der Urheber und nie komplett die Position der KI-Hersteller, also der, die das entwickeln. Und da sind die Prozesse dann deutlicher zu machen. Aber ja, dafür brauchen sie meistens mehr als 2 Sekunden.
Ja, wollte ich gerade sagen. Leider sind manche Menschen halt nicht bereit, so lange zuzuhören, verkürzen es dann oder sehen nur das Ergebnis und sagen, ey, das ist jetzt aber überhaupt nicht gut gelaufen. Ich denke, das ist die Herausforderung. Und also da sind wir dann vielleicht auch bei den Medien. Also es gibt Medien, Printmedien oder vielleicht auch bestimmte Magazine, die das differenzierter machen. Ich würde sagen, schon Talkshows sind da nicht so. Die sind schon sehr schnell und auf den Punkt. Und Social Media natürlich umso mehr. Und trotzdem muss man da präsent sein. Die AfD ist super präsent auf TikTok und man sieht, dass es da Erfolge gibt. Sie sind auch auf TikTok. Wie gehen Sie denn mit Kommunikation in Social Media um?
Ich habe mich entschieden, auch bei TikTok präsent zu sein, und zwar vor ein paar Monaten aus der klaren Entscheidung heraus, diesen Kommunikationsraum, und da sind 20 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, nicht der AfD zu überlassen.
Ja, gut so.
Aber natürlich bedeutet das auch Vorkehrungen, die man dann macht. Das mache ich nicht von meinem Privat- oder auch nicht von meinem Diensthandy aus, weil wir eben wissen, wie TikTok mit Daten umgeht. Das heißt, man muss natürlich schon anders auch behandeln als andere Kommunikationstools. Aber wenn man das im Kopf hat und weiß, ich lasse nicht mir meine Daten alle dafür abziehen, um bei TikTok präsent zu sein, sondern ich mache das auf gesonderten Geräten, dann finde ich, hat man die Verantwortung eigentlich als Politikerin und Politiker, diesen Kommunikationsraum auch mit zu bedienen, mit einer Kommunikation, die auch TikTok-spezifisch ist.
Ja, das ist genau meine Frage. Da kommuniziert man anders, als wenn ich jetzt im Wahlkreis in Heidelberg bin und Zeit habe mit Bürgern, die zuhören und die ja vielleicht auch gerne mit ihnen sprechen wollen. Hier habe ich jetzt einen Kanal, wo ich viele junge Leute habe, die nur sehr kurz zuhören wollen. Das heißt, sie müssen sich ja auch überlegen, wie bringe ich meine Botschaft da auf eine andere Art und Weise rüber. Ne?
Absolut. Dafür gibt es übrigens auch Menschen, die das professionell können und die das machen. Mir macht es Spaß, da viele Dinge auch auszuprobieren und zu testen und zu sagen, jetzt probieren wir es einfach mal. Ich versuche dabei immer authentisch zu bleiben. Also ich bin nicht diejenige, die dann bei TikTok Schminktipps gibt. Also das würde einfach mir auch keiner abnehmen. Aber ich glaube, es liegt eben genau auch darin, nicht zu versuchen, etwas zu machen, was zu einem nicht passt. Aber da, so wie man ist, eben dann auch auf TikTok zu kommunizieren, aber eben in schnelleren Schnitten, mit schnellerer Musik, mit anderen nochmal Bildern. Und da, finde ich, gibt es ja mittlerweile auch eine gute Community. Übrigens danke auch an viele, die ja hier vielleicht zuhören und bei TikTok mit dabei sind, weil dort auch viel Dialog passiert. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten 30.000 Kommentare dort bekommen, was sehr viel ist, was auch zeigt, wie viel Bereitschaft und Willen es gibt zum Engagement und zum Dialog. Und ich nehme die sehr ernst. Also ich gehe da relativ auf viele drauf ein, weil natürlich die Kommentare auch Spin-Doktoren sind. Ja, also wenn unter einem Post als erstes kommt, die Frau ist verrückt, dann macht das was. Oder wenn da drunter kommt, ey, spannender Gedanke, habe ich noch nie so gesehen. So, dann wird etwas ganz anders wahrgenommen von den anderen Teilnehmern in so einer Community. Und das ist, glaube ich, so eine Aufgabe, die wir ja gemeinsam haben. Das kann auch nicht nur Politiker alleine machen, sondern dort ist eben auch jeder ein bisschen mit in der Pflicht. Und wir sehen eben, dass dieses, sozusagen, dass man da auch mehr sich engagieren kann und dass es eigentlich ganz dankbar aufgenommen wird und gleichzeitig auch null Toleranz dort gegenüber Beleidigungen.
Das wäre meine nächste Frage. Aber also erstmal positiv, das ist nicht nur Hate Speech, was da jetzt kommt und kaputt machen, sondern durchaus Austausch und Nachdenken. Das ist sehr gut. Aber es gibt ganz sicher, und das wissen wir, und gerade auf Politikerinnen, egal welcher Partei, kommt mehr Hassnachrichten als auf Männer und teilweise eben sehr, sehr welche, die man nur schwer aushalten kann, denke ich. Wie gehen Sie damit um?
Ja, absolut. Das ist so. Da gibt es eindeutig einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also Männer kriegen auch viel ab, aber Frauen nochmal einfach die sexistische Beleidigungsstufe nochmal on top. Wie ich damit umgehe, ja, wir geben das einfach immer direkt, kooperieren wir dort mit Hate Aid und sind da sehr konsequent, einfach alles zur Anzeige zu bringen, was im Zweifel beleidigend ist oder Drohungen etc. Also da habe ich auch keine Toleranz. Und gleichzeitig eben aber mit allen, die sich korrekt verhalten, wenn sie eine komplett andere Position haben als ich, den Dialog. Also das ist also Härte auf der einen Seite, dafür viel Austausch auf der anderen. Das ist so bis jetzt mein Weg, mit dem ich versuche, damit umzugehen. Und es gibt Medien, also bei X, former Twitter, ist es ja mittlerweile einfach komplett enthemmt. Da finde ich, ist es schon nur noch schwer auszuhalten, weil man auch einfach sieht, dann gehen sofort die Trolle los. Aber auf den anderen Kommunikationsformen, finde ich, geht das. Und ich finde, dass wir da eine große Verantwortung haben, diese Räume auch wirklich demokratisch insgesamt, nicht nur als Politiker, sondern als Bürgerinnen und Bürger auch zu nutzen. Und gleichzeitig hat natürlich auch die Europäische Kommission jetzt eine Verantwortung sicherzustellen, dass diese Plattformen sich an geltende Gesetze halten. Im Rahmen vom Digital Service Act haben wir ja auch klar definiert, dass sie eine Verantwortung haben, Hate Speech und kriminelle Inhalte auch wirklich zu löschen. Und dieser Verantwortung kommen die Plattformen noch sehr unterschiedlich nach. Und das ist dann wiederum eine Verantwortung wirklich auch der Durchsetzung, der Rechtsdurchsetzung. Die Kommission geht es ja jetzt zum Glück gerade an. Da gehört übrigens Telegram auch dazu. Auch wenn das nicht in dem Sinne eine Plattform ist, aber ist auch mit von dem Gesetzesrahmen unbedacht. Da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Aber ich bin froh, dass wir diese gesetzliche Grundlage zumindest haben, um hier auch agieren zu können.
Ja, es ist ja nicht nur Social Media. Es gab auch eine Geschichte mit einem AfD-Abgeordneten und dann später Dieter Nuhr, der einfach einen einzigen Satz, den Sie ausgesprochen haben, von einer längeren Erklärung genommen hat und den dann entsprechend ausgeschlachtet hat. Kann man dagegen vorgehen? Muss man das einfach aussitzen?
Das ist eine sehr spannende Frage im Umgang damit. Und wenn ich es vielleicht kurz skizzieren darf, damit die Zuhörer wissen, worum es ging. Wir haben ja die Fragestunden, Regierungsfragestunden im Bundestag und mein Name ist ja Brandner mit T und es gibt einen Kollegen der AfD, Brandner mit D, der sich immer wieder zur Freude macht, auch Frauen im Bundestag herabzuwürdigen. Und das war eine Fragestunde. Ich bekam Fragen, antwortete. Und irgendwann gab es einen Zwischenruf auch der Kollegin Renate Künast, woraufhin dann eben der Kollege Brandner meinte, ja, da ist wieder die Sprechpuppe. Und ich finde, dass die Bezeichnung Sprechpuppe nicht akzeptabel ist, ja. Wir können unterschiedliche Positionen haben, aber es ist eben das auch da wieder klar sexistisch konnotiert, ja. Eine Frau ist eine Puppe, ist eine Sprechpuppe, eine Barbie, keine Ahnung was, ja. So, und weil das der Präsident in der Situation nicht angesprochen hat, habe ich gesagt, das finde ich, hat mit Anstand und Respekt nichts zu tun und finde, dass in diesem Haus aber Anstand und Respekt gelten sollte. Das war eigentlich der Kontext, in dem das angefangen hatte. Und außerdem ist auch der Kollege einer, der Frauen zum Beispiel nie mit dem Doktortitel anspricht. Ja, also einfach Brandner. Bei Männern das durchaus aber macht. Und das sind so die Punkte, wo man dann einfach immer regelmäßig merkt, so da unterschwellig wird einfach eine Abwertung vorgenommen. Und dann hatte ich noch eine Frage und dann habe ich darauf geantwortet und dann rief er einfach so hinein, ja, Sie können ja wenigstens lesen. Also im Sinne von, sie sind ja ziemlich dumm, aber lesen können sie wenigstens. Und dann hatte ich einfach darauf auch reagiert, auch das hat nichts mit Anstand und Respekt zu tun. Und übrigens, hier in diesem Haus entscheiden zum Glück nicht Sie, wer hier gewählt wird. Hier dürften auch Menschen gewählt werden, die nicht lesen und schreiben können. Und diesen letzten ganz kleinen Sequenz dieses gesamten Austausches in Anführungsstrichen um Frauenrechte, den hat die AfD sofort danach gepostet mit der Unterschrift: Brandner will, dass Menschen, die nicht lesen und schreiben können, im Bundestag kommen. Und wir haben ja in Deutschland über 6,2 Millionen Menschen, die nicht komplett Lesefähigkeit besitzen. Ja, und natürlich haben diese auch Rechte in diesem Land. Aber das ist jetzt mal von mir unabhängig, das ist einfach eine klassische AfD-Taktik. Die Taktik ist die, man nimmt einen Halbsatz aus einem gesamten Kontext, skandalisiert den, zieht den raus und pusht dann nur diesen Fetzen mit einer Unterschrift, wo dann natürlich auch viele denken würden, das ist ja unglaublich, jetzt will die Brandner nur Analphabeten im Bundestag haben. Ja? So wurde es ja dann gespinnt. Und das ist dann natürlich genau die Taktik, wo dann viele einsteigen und sagen, ja, was ist denn das für eine Verrückte? Ja, wenn man eben den Kontext nicht kennt, den Spin der AfD. Aber so agiert halt die AfD. Das ist deren Machenschaften. Die warten nur drauf, dass man irgendwo mal so einen Halbsatz sagt, den man skandalisieren kann. Und dann ziehen sie den raus und machen eine Kampagne darauf aufbauend. Und der Herr Nuhr hatte das dann in seinem Jahresrückblick aufgenommen und hatte dann gesagt, hier, Frau Brandner ist ein, ich glaube, die Formulierung war, ist ein exzellentes Beispiel für Inklusion im Bundestag. So hat dem Ganzen noch so ein Sahnehäubchen draufgesetzt. Und das hat dann natürlich dann eine Massenwirkung nochmal anders bekommen, als die AfD das überhaupt generieren kann. Und ich glaube, da müssen wir einfach alle alerter werden, also alle wachsamer werden, dass diese Art und Weise der Arbeit der AfD unsere demokratische Kultur zerstört. Und dass es auch das Ziel ist, diese demokratische Kultur zu zerstören. Und jeder, der das nicht hinterfragt oder dann nicht nachgeht und sagt, sag mal, was war denn eigentlich wirklich der Fall? Ja, eigentlich nur noch Konsument ist und nicht mehr Bürger. Ja, und Bürger sein ist eben was anderes als Konsument. Man muss selber mitdenken. Das ist eine Bürgerpflichtverantwortung in diesen Zeiten, wo die Demokratie so unter Attacke steht und wo die digitalen Wege eben so sehr genutzt werden können, um uns anzustacheln, um uns in Frage zu stellen. Und das ist eine, glaube ich, eine gesamtdemokratische Verantwortung, die wir haben. Jetzt keine von uns Grünen oder von einer Partei alleine gestemmt werden kann, sondern eigentlich nur von allen gemeinsam.
Ja, und wohlgemerkt nicht nur von Parteien. Da gebe ich nicht völlig recht. Ne? Das ist ja ähnlich, was wir auch debattieren derzeit, aber auch wenn bestimmte Sprüche in anderen Zusammenhängen dann kommen, dass man selber aufsteht. Aber das würde bedeuten, okay, ich lasse es nicht an mir abtropfen, auch wenn ich dann nervig bin, sondern ich sage, nee, das ist nicht Anstand und Respekt. Und deswegen werde ich jetzt hier drauf aufmerksam machen. Ja. Weil wenn man es einfach runterschluckt, kommt er damit durch.
Genau, ich fand dieses Bezeichnung von der Kollegin Renate Künast, man kann zu ihr inhaltlich stehen, wie man will, aber sie ist auf keinen Fall eine Sprechpuppe. Mhm. Und das ist ja immer dann so der Moment, lässt man das einfach durchlaufen und dann akzeptiert man es, dass es okay ist, dass im Bundestag eine Frau als Sprechpuppe bezeichnet wird, oder markiert man wenigstens einmal, sagt, Leute, wirklich, ich hatte eine gute Kinderstube. Bei mir zu Hause wäre das nicht akzeptabel gewesen, dass man so mit jemandem anderen umgeht. Und eigentlich ist das eben in dem Parlament auch nicht akzeptabel. Und das sind dann natürlich aber die Momente, wo man weiß, dass man am Ende danach dann wieder die AfD einen dann attackiert und das genau dieses Schema F wieder nutzt. Man nimmt einen Halbsatz raus, skandalisiert ihn, bringt ihn in einen komplett anderen Kontext und dann kann man daraus eine tolle Kampagne gegen jede und jeden machen.
Und deswegen ist auch die Aufklärung so wichtig, dass Menschen das erkennen, dass das eine Systematik ist. Ja, absolut. Gut. Frage noch zum Thema Sprache. Was ja häufig kommt, auch aus der Gesellschaft von Bürgern, ist, oh Gott, die versteht man nicht. Die reden so verdreht, verschraubt oder wolkig und nicht klar. Haben Sie da eine Strategie, auch als Mediatorin? Sehen Sie das überhaupt so?
Ich sehe durchaus, dass häufig so kommuniziert wird, dass es nicht unbedingt verständlich ist. Ich bemühe mich immer, verständlich zu kommunizieren. Gelingt es mir immer wahrscheinlich auch nicht, aber ich versuche es. Und in allem, was wir aufschreiben, versuche ich es sogar noch expliziter, weil man es ja dort nochmal überarbeiten kann. Mhm. Aber es gibt natürlich auch einen Grund, warum viel verklausuliert gesprochen wird, weil man natürlich dadurch weniger angreifbar ist. Also wenn man eben einzelne Sachen sagt und die dann aus dem Zusammenhang gerissen werden, eben sehr schnell gegen einen verwendet werden können und man dadurch in so eine Watte-Kommunikation kommt, die einen weniger angreifbar macht. Was sehr bedauernswert ist, aber andererseits auch häufig verständlich ist, wenn diese Personen eben so ansonsten permanent attackiert werden und ihre Sätze immer aus dem Kontext gerissen werden. Deswegen glaube ich, ist alle jene Menschen, die sich wieder mehr direktere und klarere Kommunikationen wünschen, müssen sich selber immer dann wieder überprüfen, ob sie, wenn etwas dann aus dem Zusammenhang gerissen wird, ob sie das dann selber mitskandalisieren oder sagen, nee, ist doch eigentlich gut, die hat doch mal was Klares gesagt und jetzt hört mal auf, das aus dem Kontext zu reißen.
Gut. Noch ein anderes Thema zum Thema Politikerin, Politikerin und Privatleben. Also ich glaube, da sind wir eigentlich in Deutschland ganz gut. Also ich glaube nicht, dass wir sehr viel Privatleben berichten oder wissen wollen oder sowas. Nichtsdestotrotz, und deswegen muss ich jetzt diese Frage stellen, die Sie garantiert nicht mehr hören können. Sie waren verheiratet mit Boris Palmer. Das heißt, wenn zwei Politiker...
War ich nie.
Waren Sie nie? Okay.
Nee, wir waren nie verheiratet.
Sie waren zusammen. Sie waren zusammen. Okay. Wenn zwei Politiker zusammen sind, dann ist das natürlich schon wieder was anderes. Oder wenn Politiker mit Journalisten zusammen sind, wie Herr Lindner und Frau Lehfeldt. Sagen Sie trotzdem, nee, muss man überhaupt nicht drüber reden. Oder ich will auch gar nicht drüber reden, richtig?
Genau. Ich möchte darüber nicht reden. Und ich finde es übrigens auch interessant, weil ich mich natürlich häufig frage, wird einem Mann auch nach über 10 Jahren einer Trennung noch diese Frage gestellt?
Ich hab mir ehrlich gesagt diese Frage auch gestellt und ich habe gesagt, also ehrlich, ich würde auch nicht gerne über eine Ex-Beziehung von vor 10 Jahren sprechen. Also okay, ich kann das völlig nachvollziehen. Ich musste es bloß mal fragen. Aber vielleicht ein viel wichtigeres Thema, das hatten wir am Anfang schon. Sie haben einen sehr weiten Themenbereich. Also Sie sind, glaube ich, in einer Kommission gegen Korruption. Sie sind in einer größeren Arbeitsgruppe zum Thema Standardisierung. Sie haben vorhin gesagt, ich mache das Thema Rohstoffe und KI. Also unendlich viele wichtige Themen, die aber auch sehr breit sind. Wie schaffen Sie es da, auf dem Laufenden zu bleiben?
Wir haben ja bei uns zum Glück im Ministerium sehr, sehr fitte Leute, die zu den Themen arbeiten, die auch viele auf Neudeutsch Stakeholder-Gespräche führen, also die betroffenen, beteiligten Akteure einbeziehen und da natürlich dadurch immer auf dem neuesten Stand sind. Also das mache ich ja nicht alleine, sondern da sind ja viele fitte Menschen, die daran arbeiten, es vorbereiten. Und natürlich sind das unterschiedliche Prozesse, die laufen, aber übrigens für mich auch häufig eben in dem Zusammenspiel eigentlich wesentlich stärker sein können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Rohstoffe. Ja, wir haben in jedem Handy, in jedem Computer sind ja zunehmend Rohstoffe drin. Je stärker die Kapazitäten, die Rechenleistung wird, desto mehr. Das heißt, das wird immer mehr tendenziell. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese Ressourcen ja im Abbau sehr viel Energie brauchen, durchaus umweltzerstörend sind und wir bei den weiterverarbeiteten Rohstoffen sehr stark abhängig sind von China. Also es gibt da unterschiedliche Dimensionen, die eigentlich dazu uns bringen zu sagen, wie können wir die Stoffe, die schon bei uns sind, dann besser recyceln, wiederverwenden. Was ganz wichtig ist, weil wir haben da bis jetzt Recyclingraten unter 1%, also eigentlich inakzeptabel, ja, wenn man weiß, wie der Abbau ist und wie die Abhängigkeiten sind. Und hier kann KI, Digitalisierung, einen unglaublichen Beitrag leisten. Wirklich von A bis Z, also über den Produktpass, damit man weiß, was ist da drin, über die Sortiertechniken, die dann mit KI besser funktionieren können. Also mein Ziel ist auch immer wirklich, die Bereiche zusammenzubringen, die bis jetzt sehr siloartig nebeneinander laufen. Wo ich sage, ey Leute, wenn wir hier KI einsetzen könnten, könnten wir doch bei der Kreislaufwirtschaft 10-mal weiter vorankommen. Und das ist auch einer der Punkte, die mir sehr viel Freude macht, einfach die Dinge zusammenzubringen und zusammenzudenken, raus aus diesen Silos zu gehen. Das ist manchmal dann der Schritt, der noch ein bisschen die extra Arbeit ist, aber am Ende uns vielleicht am weitesten mit nach vorne bringt.
Absolut. Also das sehe ich im Übrigen auch in Unternehmen, ne? Dass man jetzt ganz anders verschränkt denken muss und sollte und es nicht mehr geht, dass man nur einzelne Themen bearbeitet und die viel vernetzter sind, aber dass das auch wirkliche Chancen sind. Ich war gerade eben bei einem Unternehmen hier in Kiel, die machen orthopädische Nägel. Die werden aus Titan gemacht. Und das Titan kommt zwar aus Australien, aber die Herstellung dann, das Schmelzen, findet nur in Russland und China statt. Ja, und da sieht man schon das Problem. Und da ist eben auch die Frage, wie kriegt man da eine Kreislaufwirtschaft hin? Nicht? Also was möglich ist, aber zunächst mal natürlich ein Thema, wo alle sagen, aber ganz, ganz wichtig, dass man über sowas nachdenkt. Ein weiteres Thema, Politik und Frauen. Wir haben immer noch wenig Frauen in der Politik. Bei den Grünen ist das sehr schön. Ich mache jetzt ehrlich mal Werbung, weil was mir wirklich auffiel, als ich eingetreten bin, ist, dass wirklich auch gesagt wird, jetzt soll auch meine Frau aufstehen und was sagen. Oder ich als Moderatorin soll jetzt bitte auch mal eine Frau rannehmen. Es kann nicht sein, dass sich nur die Männer melden. Ne? Also das heißt, diese Teilhabe nehme ich als sehr positiv wahr. Aber insgesamt haben wir weniger Frauen in der Politik. Liegt das auch daran, dass Politik und Familie sich schlecht vereinbaren lassen? Es gab ja auch mal das Thema, es gibt keinen Wickelraum. Man wusste nicht, wo man die Kinder unterbringen kann, Kita oder sowas. Ist es auch da schwieriger als Frau?
Ja, mir ist das sehr aufgefallen. Ich war ja, bevor ich in den Bundestag gewählt wurde, eine Legislaturperiode im Europäischen Parlament und habe in der Zeit auch meine Tochter zur Welt bringen können dürfen. Und in Brüssel war das auch nichts Besonderes oder nichts, also war ganz normal, ja. Also die französischen Abgeordneten für italienischen, alle, das einfach gehört dazu, ja. Und deswegen gibt's dort auch die unterschiedlichen Räume und Wickelmöglichkeiten und man kann die abgepumpte Milch in den Kühlschrank stellen. Also, ne, also Sachen, die ganz normal sind. Und als ich dann im Bundestag gekommen bin, habe ich eben gesehen, das ist ja alles gar nicht normal und gibt's eigentlich noch gar nicht. Und damals hatten wir ja dann die Initiative gegründet. Das war Christina Schröder von der CDU, Katja Kipping von den Linken, Dagmar Schmidt von der SPD und ich, so, die alle kleine Kinder hatten zu der Zeit und gesagt haben, so Leute, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir diesen Bundestag nicht etwas familienfreundlicher hinbekommen. Ein paar Schritte haben wir ermöglichen können, zum Beispiel eben so ein Spielzimmer, als auch Wickelmöglichkeiten, als auch Möglichkeiten, an unterschiedlichen Orten eben auch mit Kindern sein zu können, auch bei Abstimmungen mit Kleinkindern. Das waren die Punkte, die wir immerhin schon erreicht haben. Die haben schon etwas besser gemacht, aber in Deutschland ist schon immer noch Luft nach oben. Uns ist noch stark eine Abendkultur, ist immer der parlamentarische Abend. Ja. In Frankreich, in UK, aber auch in den skandinavischen Ländern ist das all over lunch. Ja, also sie haben das immer, ist immer over lunch, ja. Sie haben da die Debate, sie haben das Networking. Ist übrigens auch für viele Mitarbeiterinnen wesentlich angenehmer. Es betrifft ja nicht nur die Politiker. Ist auch für die vielleicht Unternehmerin, die kommen möchte, leichter, absolut, weil das auch für die mittags ist und nicht am Abend. Aber unsere Kultur ist doch noch sehr stark von dem, man trifft sich abends und geht dann noch zusammen eintrinken, geprägt. Und nicht von dem, man macht das effektiv over lunch und dann ist es eben doch auch durchaus familienfreundlicher.
Und wie gewinnen wir jetzt trotzdem mehr Frauen für die Politik? Egal aus welcher Partei, solange sie demokratisch denkend ist.
Ja, es gibt tolle Frauen in allen demokratischen Parteien. Ich arbeite auch wirklich sehr gerne mit ihnen zusammen. Und auch diese Initiative war für mich eine wirklich der prägenden in meiner Zeit bis jetzt als Abgeordnete, wo wir wirklich viel gemeinsam auch erreicht haben und eben gemerkt haben, bei allen Unterschieden, die wir in den jeweiligen inhaltlichen Positionen sind, hier doch sehr viel gemeinsam hatten und haben. Mein Eindruck ist schon, dass wir Schritte nach vorne kommen, also dass es sich durchaus verbessert, dass es einheitlich ist. Ich habe auch den Eindruck, dass sich Abgeordnete, egal jetzt ob weiblich oder männlich, weniger häufig dafür entschuldigen, dass sie Kinder haben und deswegen nicht permanent präsent sein können. Also ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich mich am Anfang auch immer dafür entschuldigt habe, bis mich dann jemand darauf hingewiesen hat, es sei übrigens nichts, wofür man sich entschuldigen müsste, dass man Kinder hat. Und ich dann selber gemerkt habe, stimmt, das ist ja kein Fehler. Oder man hat auch keinen Fehler gemacht, sondern es ist etwas Schönes.
Das Gegenteil.
Das Gegenteil. Und da hat sich schon etwas gewandelt in der Kultur auch, dass es eben akzeptierter ist, dass man sagt, sorry, ich bin jetzt am Sonntagvormittag nicht available, kann nicht kommen, weil ich eben auch gerne Mutter bin und man sich dafür nicht mehr entschuldigt. Ja, ich meine, das war früher so, dass konservative Kolleginnen auch gesagt haben, sie sagen dann, sie sind in der Kirche und das war akzeptiert als Argument, warum man nicht da sein kann, aber man lieber nicht gesagt hat, weil man gerne bei seinen Kindern sein möchte. Und da, glaube ich, sind wir schon einen Schritt weiter gekommen.
Ja. Und ich sag jetzt mal, das Plädoyer für Frauen in die Politik zu gehen, ist natürlich Einfluss nehmen, ne?
Ja. Ich, also zum Beispiel ein Beispiel, ich bin alleinerziehende Mutter und während Corona war das, glaube ich, relevant, dass ich diese Erfahrung hatte und wusste, was sind die Auswirkungen dieser Regeln auf eine alleinerziehende Mutter und auch viel Feedback gegeben habe und dadurch zum Beispiel in der Umsetzung auch bei uns im Land in Baden-Württemberg durchaus einiges habe ändern können, weil ich gesagt habe, ihr Leute, das geht einfach nicht. Das ist unpraktikabel. Das funktioniert vielleicht für ein Paar, aber auf keinen Fall für eine Alleinerziehende. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon der Unterschied, ja, wenn halt diese Interessen gar nicht vertreten sind oder diese Erfahrungen in dem Entscheidungsraum der Politik gar nicht vorkommen, ja, dann werden sie auch nicht entsprechend berücksichtigt. Und das, aber natürlich, sage ich mal, wenn ihr alleinerziehende Mütter in der Politik haben wollt, bedeutet es eben auch, dass sie nicht die gleiche Präsenz haben kann wie jemand, ja, wo sich der Partner komplett um die Kinder kümmert.
Mhm. Mhm. Ja, ja, aber insgesamt das Thema Diversität natürlich wird durch sowas abgedeckt, genauso wie das für behinderte Menschen gilt, die dann auch eine ganz andere Sicht auf bestimmte Sachen haben, was Infrastruktur oder auch andere Gesetzgebungsverfahren bedeutet, ne? Ja.
Das ist jetzt nur ein Beispiel von mir im Sinne von, warum Diversität der Lebensentwürfe in einem Parlament auch die Gesetze, glaube ich, besser macht.
Ja. Ja, es gibt so ein schönes Beispiel aus Finnland, glaube ich, von so einer finnischen Stadt, die wirklich feministischer agieren wollten, wo irgendjemand dann gesagt hat, aber aufs Schneeschieben wird es ja wohl keinen Einfluss haben. Und es hatte Einfluss aufs Schneeschieben, weil man festgestellt hat, die Unfälle passieren Fahrradfahrerinnen oder Fahrradfahrern und Müttern mit Kindern, die gehen zu Fuß und da ist nicht geräumt und die Straßen waren geräumt. Und dann hat man das geändert. Also das finde ich eine sehr eindrückliche Geschichte, wo deutlich wird, wie sich Sachen ändern, wenn man vielleicht mal den Blick verändert. Wir müssen zum Ende kommen, weil Sie gleich in eine andere wichtige Sitzung müssen. Ich stelle zum Ende immer mindestens eine Frage. Eine Frage ist, welche Frage können Sie nicht mehr hören? Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Das ist im Zweifelsfall die mit Boris Palmer.
So ist es.
Ja. Gut, dann haben wir das abgearbeitet. Die andere ist, was wird der Titel Ihrer Autobiografie sein, wenn Sie dann so 80, 90, 100 sind?
Mit Freude viel erreicht.
Okay, das ist schön. Ja, das ist schön. Gibt es noch einen anderen Berufswunsch, den Sie haben, wo Sie sagen, ey, ich würde auch gerne mal Kanzlerin werden oder ich würde gerne Europakommissionspräsidentin werden?
Nee.
Nee. Noch nicht.
Nein, das ist, ich gucke wirklich immer, wo ich meine Kraft am besten einsetzen kann, wo ich den Eindruck habe, ich mache einen Unterschied und kann einen positiven Unterschied machen, ohne dass ich selber darunter leide. Ja? Also ich habe mir auch immer geschworen, wenn ich irgendwann mal zynisch werde, dann höre ich sofort auf, Politik zu machen. Und mein gesamter Freundeskreis ist beauftragt, darauf zu achten, ob ich zynisch werde und es mir rechtzeitig zu sagen. Ja, also das finde ich ist auch immer sowas, wo man sehr auf sich aufpassen muss, dass man nicht irgendwann so das einfach nur noch macht, weil man es macht.
Ja, stimmt. Das gibt es im Unternehmen im Übrigen auch. Und das ist ganz schrecklich, nicht? Weil man dann hat man keinen Spaß mehr, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und dann ist man auch nicht mehr gut. Mhm. Ja, gut. Also ich sehe derzeit noch keinerlei Anzeichen für Zynismus. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und den Einblick in Ihre Arbeit und viel Erfolg mit allem, was Sie tun.
Herzlichen Dank. Danke für die Möglichkeit.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.